Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Ich lese Apostelgeschichte 6, die Verse 6 bis 10. Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden, aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie sich nach Mysien näherten, versuchten sie, nach Bithynien weiterzureisen, aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien, denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen.
Letzte Woche, 19. August, da ging es durch die Medien. Die Tagesschau berichtete unter dem Titel »Eine Kirche zieht um«. Kiruna, Nordschweden, eine 113 Jahre alte Holzkirche, 40 Meter breit und 672 Tonnen schwer, zieht um. Ein Spektakel, das die ganze Welt verfolgt, sogar der schwedische König ist vor Ort. Warum? Weil der Standort unsicher geworden ist. Bedingt durch Bergbau ist der Boden instabil und ein ganzes Stadtzentrum samt Kirche zieht um. Und tatsächlich gelingt es, diese technische Meisterleistung. 2 Tage und 5 Kilometer später steht die Kirche sicher am neuen Ort. Äußerlich alles ganz anders, aber im Inneren so, wie sie war. Der Altar, das Kreuz, die Kanzel, die Bänke, ja sogar die Orgel kommen unbeschadet am neuen Ort an. Alles gleich oder doch anders? Ist es bei Gott auch so? Diese spektakulären Bilder, wenn ihr euch das mal online anguckt und googelt, da gibt es so Zeitraffers, wie es ganz langsam 2 Tage lang fährt. Die haben mich so die Frage stellen lassen, wie beweglich ist eigentlich Kirche? Oder für uns kleiner gedacht, wie beweglich ist Gemeinde? Auf der einen Seite, da wünsche ich mir eine Kirche, eine Gemeinde, die fest ihren Platz hat, die unerschütterlich ist, die ein so sicheres Fundament ist, dass ich sie immer an derselben Stelle vorfinde und sie mir Orientierung und Halt gibt. Aber auf der anderen Seite wünsche ich mir auch eine Kirche und Gemeinde, die mit mir ist, die bei den Menschen ist, die mir Antworten und Hilfestellungen auf meine jetzigen Fragen und meine Lebenssituation gibt. Wie geht das? Geht das überhaupt, dass Kirche diesen Spagat schafft, beweglich und doch irgendwie ganz fest zu sein? In unserem heutigen Predigttext der Apostelgeschichte 16, diese Begebenheit, die Paulus auf seiner zweiten Missionsreise hatte, da geht es um eine ähnliche Situation. Und ich hoffe, dass wir da ein paar Antworten auf diese Fragen finden. Und ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Titel »Verrückte Kirche«. Ja, ich dachte, das klappt gut. Also verrückt mit einem Bindestrich. Also verrückt und auch gerückt, also ihr wisst, was ich meine. Verrückte Kirche, bewegt von Gott. Das war so mein Ziel. Mal gucken, ob wir am Ende da landen. Und ich wünsche mir, ich habe mich dabei bei der Vorbereitung so gefragt, ob das für mich irgendwie zutrifft, dass das, wonach ich mich sehne und das, was Gott verspricht, ob ich das auch erlebe. Und ich wünsche mir, dass ich und dass wir das gemeinsam heute hier auch spüren, dass Gott mitten unter uns ist und uns damit etwas sagen möchte. Ein wenig Hintergrundwissen zur Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte, da erfahren wir ja diese grandiose Botschaft. Zuerst schreibt Lukas das Evangelium, erzählt ganz viel von Jesus bis Ostern und Pfingsten. Und dann erfahren wir in der Apostelgeschichte, was als nächstes passiert. Nämlich, dass diese Botschaft von Jesus Christus sich von Jerusalem über Judäa, Samaria und am Ende bis auf das letzte Pünktchen Erde, was damals bekannt war, ausgebreitet hat. Wir erfahren, dass diese Botschaft Menschen bewegt und verändert hat, dass Menschen sich zusammengefunden haben, dass Gemeinden gegründet wurden und so bis heute wir davon erzählen können und auch geprägt sind. Und Kapitel 16 beziehungsweise 11, oh, das bin ich unsicher, also 16 ist Teil dieser zweiten Missionsreise, die Kapitel drumherum sind es auch. Da berichtet uns Lukas so als Geschichtsschreiber, was Paulus auf seiner zweiten Missionsreise erlebt hat. Es ist eine Gemeindegründungsreise, auf der er Menschen von Gott erzählt, aber mit dem Ziel, sie zusammenzubringen. Und er hat ein gewisses, bestimmtes Missionsschema, sagt man so, und er ist auf der Reise und hat Helfer dabei. Silas und Timotheus. Zu dritt sind sie unterwegs. Und Paulus hat Erfahrung und Vorstellung, wie das zu gehen hat. Er hat konkrete Pläne, die für ihn eine logische Konsequenz sind aus seiner bisherigen Reise, der ersten Missionsreise und den Erfahrungen dazwischen, was als nächstes dran ist. Er macht sich auf den Weg und stellt ganz schnell fest, dass auf einmal der Weg versperrt ist. Denn der Geist Jesu hindert ihn daran. Stattdessen bekommt er in einem Traum eine Vision von einem Mann aus Nordgriechenland, Mazedonien, der zu ihm sagt, kommt herüber und helft uns. Wir erfahren, dass Paulus sich darauf einlässt, mutig verlassen sie sozusagen den Teil der Erde und gehen in ein komplett neues Gebiet und behalten dabei aber doch ihre Grundausrichtung. Nämlich, auch dort in Europa wird er das Evangelium leben und kommunizieren, Gemeinden gründen und seine Reise fortsetzen. Und obwohl diese Verse sehr kompakt geschrieben sind und die ersten zwei Verse allein schon mehrere Wochen widerspiegeln von seiner Reise, lohnt es sich, das im Detail anzuschauen. Und dazu lade ich euch ein, das ein bisschen nachzuverfolgen. Wenn ich zu detailliert oder zu sprunghaft bin, könnt ihr das gerne nochmal zu Hause prüfen, indem ihr auf der einen Seite diese Verse nachlest und zum anderen, super hilfreich, wenn es eure Bibel hergibt, oder ihr könnt auch googeln, die Karte aufschlagt von der damaligen Welt und wo Paulus da unterwegs war. Aber fangen wir von vorne an. Paulus erlebt, er hat eigene Pläne und diese sind manchmal nicht der Weg Gottes. In Vers 6 sagt Lukas, eigentlich hatten sie vorgehabt, also Paulus, Silas und Timotheus, hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden. Das ist, wenn man von Jerusalem nach Norden reist, das ganze westliche Gebiet, was heute die Türkei ist. Und Paulus, der hatte ja seine erste Missionsreise abgeschlossen, er ist nach Jerusalem gegangen, weil er festgestellt hat, da gibt es so eine Grundsatzfrage. Wie ist das eigentlich? Er geht in die Synagogen, in die jüdische Welt und versucht dort von Jesus zu erzählen, da wo Jesus ja herkommt als Jude. Und dann gibt es diese Spannung, dass es die Frage gibt, müssen die sich dann eigentlich auch beschneiden lassen, um vollwertige Juden zu werden? Oder müssen sie es nicht tun? Im Kapitel 15, dem Kapitel vor uns, gibt es das sogenannte Apostelkonzil. Und da wird beschlossen, nein, müssen sie tatsächlich nicht, sondern Paulus hat den Auftrag und die Bestätigung, zieh weiter, gründe Gemeinden und wenn Menschen, die keine Juden sind, zum Glauben kommen, die müssen nicht erst welche werden, sondern sie sind auch mit Christus unterwegs. Alles ist vorbereitet, Paulus bricht auf. Und schon kommt der erste Widerstand. Kennst du das auch, dass du dich manchmal lange auf etwas vorbereitest, vielleicht etwas ganz Einfaches, der Aufbruch in die Ferien, in den Urlaub. Alles ist gepackt, alles ist endlich organisiert, alles ist kommuniziert und du sitzt im Auto oder im Zug oder im Bus und willst endlich losfahren. Oder du hast eine wichtige, große Entscheidung getroffen. Hast lange gegrübelt, hast lange überlegt, hast lange gebetet und bist jetzt endlich einen Weg eingeschlagen und möchtest aufbrechen. Doch auf einmal kommt da ein Widerstand. In Vers 6 heißt es weiter, aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Lukas berichtet das so ganz sachlich, ganz rational, ohne zu sagen, wie genau und was da passiert ist. Auf jeden Fall hat der Heilige Geist sie gehindert. Nein, hier nicht lang. Denn für Silas, Timotheus und Paulus war klar, sie müssen aufbrechen. aufbrechen Richtung Norden. Das ist die einzige logische Richtung Westen, die einzige logische Konsequenz. Da war Paulus in der ersten Missionsreise ein bisschen unterwegs und hat aber noch viel mehr Städte gesehen und weiß, dass da Menschen sind. Das ist ja auch die Region, wo er ursprünglich herkommt. Und er weiß, da muss es lang gehen. Da muss ich hin. Und der Heilige Geist hat ihn daran gehindert. Hier nicht lang. Wie wird wohl Paulus sich gefühlt haben? Einfach so eine verschlossene Tür von Gott gespürt haben, obwohl sie für ihn die einzig richtige logische Konsequenz ist. Er hätte umkehren können, er hätte sich einfach drüber hinwegsetzen können, aber das tut er nicht. Paulus gibt nicht auf. Wenn es nicht Richtung Westen gehen soll, dann wohl Richtung Norden. Auch dort gibt es genügend Städte, genügend Menschen, die Christus noch nicht kennengelernt haben und wo man Gemeinden gründen kann. Es gibt nur einen kleinen Haken. Wenn es nicht direkt Richtung Westen geht, sondern Norden, ist es eine riesengroße Strecke. Da gibt es unterschiedlichste Theorien, wie sie lang gelaufen sind, aber es werden wohl mindestens 250 Kilometer gewesen sein. Und zu jener Zeit, zu Fuß, hätte man dafür mindestens 2 bis 3 Wochen gebraucht. Also eine lange Zeit. Eine Zeit der Prüfung und auch ein Stück weit der Ungewissheit. Paulus und Silas kannten sich. Ich denke, die Zeit, also jetzt meine Vermutung, die Zeit haben sie genutzt, um einander noch besser kennenzulernen, sich vorzubereiten, sich auszutauschen und zu überlegen, was die nächsten Schritte sein werden. Sie haben bestimmt auch ihre Freundschaft vertieft. Für Timotheus, der ein paar Verse vorher neu vorgestellt wurde, als ein junger und neuer Christ, als Begleiter auf dieser Reise, ich glaube, dem ging es ein bisschen anders. Der hatte sicher die Frage sich dann gestellt, worauf habe ich mich hier eigentlich eingelassen? Warum ist das so kompliziert, dass wir jetzt nicht nach Westen, sondern nach Norden gehen müssen? Und wohin gehen wir überhaupt? Denn mit Gott unterwegs zu sein, wenn man eine Richtung, ein Ziel kennt, ist schon manchmal gar nicht so einfach. Aber es geht. Aber wenn man das Ziel gar nicht weiß, dann ist es was ganz anderes, wenn es sich anfühlt, als ob man in die falsche Richtung oder sogar in eine Sackgasse läuft. So sind sie unterwegs, diese 2 bis 3 Wochen, wandern da nach Norden und bereiten sich irgendwie vor, dass dann was kommt. Und tatsächlich kommt etwas. Aber es kommt schlimmer als gedacht. In Vers 7, aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Vorher war es der Heilige Geist und hier benutzt Lukas diese Wortkombination der Geist Jesu und das ist einmalig im Neuen Testament. Und ich glaube, da will damit etwas ganz Wichtiges ausdrücken. Der Weg wird wieder versperrt, aber ganz besonders versperrt. Es wird nämlich deutlich, dass diese Führung, die sie hier erfahren durch den Geist, eine Führung durch Christus selbst ist. Der Heilige Geist handelt genau so, wie Christus es getan hat und hier tun würde. Was bedeutet das für Paulus und für seine Begleiter? Was bedeutet das für uns? Jesus selbst ist es, der den Weg lenkt. Jesus selbst ist es, der Türen verschließt und neue öffnet. Nicht abstrakt, sondern ganz persönlich. Jesus als der Auferstandene, wie sie ihn erlebt hatten. Jesus, wie er in den Himmel aufgefahren ist. Aber Jesus, der auch weiter mit ihnen gegangen ist. Ganz persönlich, ganz individuell. Seine Gegenwart bedeutet nämlich, ich bin nicht allein, auch wenn sich der Weg komisch anfühlt. Das dürfen die 3 wissen und das erfahren sie. Und diese Einheit, ich greife schon mal etwas weiter voraus, Lukas wird es uns an einer anderen Stelle berichten, ist auch die gleiche Einheit, Christus und der Geist, die Paulus dann später beschreiben wird als die Grundlage für Leitung der Gemeinde. Der Geist leitet, so wie Christus es tut. Nicht nur persönlich und individuell einzigartig, sondern auch gemeinsam, gemeinschaftlich, als Geschwister in einer Gemeinde. So ist es also Jesus, der uns gemeinsam im Glaubens- und auch im Alltagsleben begleitet, uns zusammenstellt und auch leitet. Und an dieser Stelle vielleicht eine persönliche Frage, ob wir unsere Eindrücke, unsere Entscheidungen, wo ich es gerne nicht haben möchte oder umgedreht davon überzeugt bin, dass das der richtige Weg ist, ob ich es an Jesus prüfe. Den Geist können wir nicht greifen, den können wir nicht packen. Er offenbart sich so, wie er das für richtig hält. Aber Jesus, sein Willen, seine Art zu leben und zu glauben, das können wir sehr wohl prüfen. Da braucht man einfach nur die Bibel aufzuschlagen und miteinander lesen. Und dann wird sich zeigen, was er von unserem Weg hält. Zurück zu Paulus. Ihm bleibt eigentlich jetzt nur noch ein Weg übrig. Wenn es jetzt nicht nach Westen, nicht nach Norden gehen sollte, und sie sind schon relativ nördlich unterwegs, Vers 8, da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Also, es bleibt nur noch eine Möglichkeit. Sie müssen Richtung Küste. Da liegt diese große Stadt, eine bedeutende Hafenstadt, eine große römische Kolonie. Da wird es wohl weitergehen. Aber was sollen sie dort machen? Denn sie liegt ja in damaligen Asien, da wo sie zu jener Zeit gar nicht Gemeinde gründen sollten. Paulus wird es an einer späteren Zeit tun. Aber es bleibt ihnen nichts anderes übrig, also ziehen sie dorthin. Und das scheint schon irgendwie so ein Durcheinander. Sie sollen nicht hierhin, sie sollen nicht dorthin. Dann machen sie sich trotzdem auf den Weg und dann sollen sie dort auch nicht hingehen. Und wenn sie sich dann auf den Weg machen, sollen sie in eine andere Richtung einschlagen. Und das machen sie alles mit. Und dann passiert das Entscheidende in Vers 9. Als sie in Troas, in dieser großen Stadt, ankommen, dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen. Zuerst war es der Heilige Geist, dann war es der Geist Jesu und jetzt ist es recht eigenartig, es ist eine menschliche Person. Er träumt, er hat eine Vision, es ist keine Engelserscheinung, es ist kein göttlicher Auftrag und wenn man es so sagen darf, es ist auch keine Gottesbegegnung, sondern er sieht einen einfachen Menschen. Und dieser einfache Mensch, der hat irgendwie keine theologische Aussage, sondern ein einfaches menschliches Bedürfnis. Hilf uns. Und an dieser Stelle ist dieses Helfen wirklich pragmatisch, praktisch gedacht. Nicht irgendwie theologisch und irgendwie heilsentscheidend verknüpft, sondern hilf uns. Und das ist wirklich verrückt, dass Gott hier an dieser Stelle zu Paulus, zu Silas und Timotheus durch eine Not von einem Menschen redet. Das soll ihr Weg sein. Vielleicht kennst du das auch. Wir fragen manchmal Gott nach einem Weg und rechnen damit, dass er sich uns irgendwie offenbart oder wir eine Antwort finden, eine konkrete Stimme von außen. Vielleicht ist es aber manchmal gar nicht ein Gottesdienst. Schwierig, ne? Aber vielleicht ist es das manchmal nicht. Vielleicht ist es auch manchmal gar nicht eine Gebetserhörung. Vielleicht ist es gar keine Predigt. Vielleicht ist es gar nicht mal Bibellesen. Vielleicht ist es so wie hier bei Paulus ein Mensch. Ein Mensch und seine Not, die für uns eine Orientierung geben können. Dürfte das heute auch so sein, wie Paulus es damals erlebt hat? Daher die Frage an dich persönlich, aber auch an uns gemeinsam. Wer ruft gerade, komm herüber und hilf mir, hilf uns? Hast du jemanden, eine Stimme in deinem Alltag, ein Mensch, der Hilfe braucht? Oder in unserem Gemeindeumfeld? Wo sollen wir denn helfen? Für Paulus und seine Begleiter hatten nun diese Wochen des Ringens, des Wanderns und des Betens ein Ende gefunden. Vers 10. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien, denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Also soll es doch nicht Asien, die Türkei werden oder das nördliche Gebiet davon. Es soll Mazedonien, das nördliche Griechenland. Da sollen sie hin. Dazu mussten sie das Meer überwinden und ein ganz neues, unbekanntes Gebiet erkunden. Zwei Dinge werden hier in diesem 10. letzten Vers deutlich. Denn sie waren überzeugt. Eine treffendere Übersetzung ist, sie kamen zum Entschluss. Sie kamen zum Entschluss. Denn im Griechischen bedeutet dieses gebrauchte Wort da drin, zusammenbringen, vereinigen, kombinieren und zusammenhalten. Die Überzeugung kam nicht durch irgendein himmlisches Donnerwetter, das gibt's auch, das gebraucht Gott auch, aber an dieser Stelle nicht, sondern es war ein Prozess des Wahrnehmens, des Prüfens, des Betens, des Ringens, des Miteinander-Unterwegsseins. Sie kamen zum Entschluss, wir müssen nach Griechenland. Und das zweite Wichtige in diesem Vers ist, Lukas, der die Apostelgeschichte schreibt, schreibt sie als Berichterstatter, als Geschichtsschreiber. Er hat die Informationen gesammelt und berichtet davon. Und an dieser Stelle ist es das erste Mal, dass er als Mitbegleiter auftaucht. Es ist die erste Wir-Passage. Lukas wird vom Betrachter auf einmal zum Begleiter. Das heißt, er ist in Troas dazugestoßen. Sie waren nicht mehr zu dritt, sondern sie waren zu viert. Und sie haben miteinander diese Entscheidung getroffen. Ja, das ist wirklich Gottes Auftrag. Wir gehen nach Griechenland. Gottes Führung geschieht also manchmal gar nicht so spektakulär. Wie gesagt, das gibt's auch. Paulus selbst hat das erfahren, als ihm Christus durch diese Lichterscheinung begegnet ist. Sondern an dieser Stelle geschieht die Führung Gottes vielmehr durch einen Prozess des Miteinandergehens. Ich versuche mal diese Verse, ich hoffe, ihr konntet weit folgen, aber jetzt kommt die Zusammenfassung in 1, 2, 3, 4, 5 Sätzen. Mal gucken, ob es mir gelingt. Was können wir uns mitnehmen? Das Erste, Gott lenkt und leitet manchmal gegen unsere eigene Logik. Für Paulus war klar, was er als Nächstes zu tun hat und wo es ist. Aber Gott hatte einen anderen Plan. Der Geist, der Heilige Geist, der Geist Jesu, ja, er hindert uns manchmal. Er lässt es manchmal nicht zu, er verschließt Türen, aber das ist kein Scheitern, sondern Teil von Gottes Führung. Der Ruf Gottes geschieht nicht nur durch sein Wort, sondern geschieht manchmal auch, indem er Menschen gebraucht, die in Not sind. Gott ruft uns manchmal durch einfache Menschen. Und wenn wir Entscheidungen treffen, dann dürfen wir sie gemeinsam treffen, auch wenn es ganz schön schwierig und herausfordernd ist. Zum Abschluss habe ich für mich zwei Übertragungen, zwei praktische Anwendungen. Und vielleicht ist etwas für dich auch dabei. Meine erste praktische Übertragung dieser Aussagen, dieser Verse ist, was bedeutet das eigentlich für mich persönlich? Und du kannst es dich selbst fragen, was bedeutet das für dich persönlich? Denn auch wir kennen es ja, dass wir verschlossene Türen erleben. Ob das Bewerbungen sind, ob das Projekte sind, die wir anfangen und planen. Manchmal sind es sogar Beziehungen, was super schmerzhaft ist. Manchmal sind es Pläne, ob ganz konkret oder auch visionär. Sie werden einfach so verschlossen. Aber wie gehen wir damit um, wenn wir doch rechnen, dass Gott uns begleitet? Hat er dann einen anderen Weg für uns? Und kann ich dann wirklich Gott vertrauen, also seinem Nein vertrauen? Und darf das auch Teil meines Weges sein, wenn es anders ist, als ich es gerne hätte? Was in unseren Augen oder ich bleibe beim Ich, was in meinen Augen und in meinem Herzen unmöglich scheint, das ist bei Gott möglich. Und ich frage mich, ob ich bereit bin, mich von Gott bewegen zu lassen, auch wenn es manchmal wirklich verrückt erscheint. Und dabei darf ich mich und du darfst dich auch von dieser Kirche von Kiruna ermutigen lassen. Denn selbst wenn ein über 600 Tonnen schweres Konstrukt bewegt werden kann, was wir technisch irgendwie möglich gemacht haben, was wird denn Gott eigentlich möglich sein, der die Welt erschaffen hat, der dich erschaffen hat und der uns alle rettet? Wie kann das sein? Dürfen wir ihm vielleicht mehr vertrauen, als wir es uns eingestehen? Und dann vielleicht die auf uns übertragene Frage. Was bedeutet das für uns als Gemeinde, wenn wir diese Verse so anschauen? Und wenn du vielleicht dich gar nicht uns als Stadtmission oder einer anderen Gemeinde zugehörig weißt, dann kannst du das vielleicht für dich runterbrechen, auch wenn ich das nicht so formuliert habe, für dich und deine Beziehung, für deine Familie, für deine Arbeitswelt, da wo du mit Menschen unterwegs bist. Was bedeutet das für dein Umfeld? Ich bleibe bei der Gemeinde. Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Wir als Stadtmission sind nicht fertig, sondern unterwegs. Und ob das Strukturen sind, ob das Angebote sind, ob das Gesichter und Menschen sind, die sich verändern, die neu dazukommen oder wegbleiben, ob alte Angebote beendet werden und neue gestartet werden. Wir sind unterwegs. Aber manchmal fühlt sich das echt herausfordernd an. Es fühlt sich unsicher an. Bleiben wir dabei heil? Verlieren wir nicht dabei unser Zuhause, wenn zu viel sich verändert? Und auch an dieser Stelle dürfen wir uns ermutigen lassen. So wie die Kirche in Kiruna heil am neuen Ort ankommt, so führt auch Christus uns und unsere Gemeinde. Oder zugespitzt gesagt, seine Gemeinde. Nicht wir besitzen sie, weil er ist der Mittelpunkt und er ist die Grundorientierung. Also es ist seine Gemeinde, an der wir teilhaben dürfen. Wenn er das mit anderen Gemeinden in über 2000 Jahren geschafft hat, wird es vielleicht auch mit uns schaffen, weil wir nicht so besonders sind, sondern ganz menschlich und natürlich. Der Maßstab bei dieser Orientierung, der ist entscheidend. Von was lassen wir uns bewegen? Und in der Apostelgeschichte dürfen wir lernen, dass es der Geist Jesu ist, der uns bewegt. Er ist der Maßstab, Jesus Christus, so wie er sich in der Schrift offenbart, so können wir auch dieser Schrift vertrauen. Er ist es, der wirkt, er ist es, mit dem wir es prüfen dürfen, gemeinsam es kombinieren dürfen und all diese Facetten zusammenbringen. Und so dürfen auch wir uns heute ganz praktisch fragen lassen, sind wir bereit, als Gemeinde, als Stadtmission uns von Gott bewegen zu lassen? Dorthin, wo er uns braucht? Und am Ende nochmal ein Querverweis. Vielleicht erinnerst du dich noch an meine Predigt vom 23. Februar. Nein. Ich musste auch nachgucken, wann sie war, aber ich wusste, dass ich mal drüber gepredigt habe. Es war die Predigt zur Jahreslosung. Prüft alles und behaltet das Gute. Genau das, was Paulus später im 1. Thessalonicher Brief beschreibt, das erlebt er hier. Türen werden verschlossen, neue Wege kommen dazu. Sie ringen miteinander, erst zu dritt und dann zu viert. Sie prüfen es und am Ende behalten sie das Gute, nämlich den Auftrag, nach Mazedonien zu gehen und das Evangelium zu leben. Und auch das gilt für uns ganz persönlich und auch ganz gemeinsam. Prüft das Gute, prüft alles und behaltet das Gute. Das hat Paulus damals erlebt und später auch weitergegeben. Denn Christus ist und bleibt unsere Mitte. Das sollte uns klar sein. Und wenn er das tut, dann darf er uns auch bewegen, dann darf er uns herausfordern, auch wenn es sich manchmal ganz schön verrückt anfühlt. Denn das ist eine große Verheißung. Christus bleibt derselbe. Gestern, heute und auch in Ewigkeit. Amen.